zusammen und machen so einen Streifzug durch 2. Mose und 3. Mose und dann kommen noch 4., 5. Mose, wo wir also einige Stationen aus dem Leben des Mose uns anschauen und damit natürlich verbunden das Volk Israel. Ich persönlich möchte nochmal werben für diese Stunden. Also ich nehme jedes Mal was mit für mein Leben, weil ich finde das so praktisch, diese Texte, weil sie aus dem Leben der Menschen damals erzählen, Fehler, die sie gemacht haben, gute Dinge, die sie gemacht haben, Erfahrungen mit Gott, die sie gesammelt haben, wie sie Gott kennengelernt haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich bin wirklich sehr beschenkt, jedes Mal neu. Und wenn es eine Sache ist, ja, die ich für mein Leben mitnehme oder eine neue Seite Gottes kennenlerne, das ist so ein Geschenk. Und ich finde ohnehin, also das ist aber mehr so meine persönliche Ansicht auch, wobei es, glaube ich, auch abgedeckt ist durchs Neue Testament. Das Alte Testament redet einfach genauso in unser Leben hinein wie das Neue Testament. Das ist wie so ein Bilderbuch, hat mal jemand gesagt, ne? Das Bilderbuch Gottes, also was so einfach zu verstehen ist und trotzdem so tiefgehend auch. Ja, und wenn wir uns so mit Mose beschäftigen, dann ist das so eine leuchtende Figur. Ja, Mose macht ja durch die ganze Bibel irgendwie, steht ja immer so ein bisschen extra. Das war halt der große Führer des Volkes, er war Prophet, er war einer, den Gott ganz besonders gebraucht hat. Und manche, die auch eine wichtige Rolle spielten, die fallen dann so in unserer Betrachtung schon mal so ein bisschen an der Seite runter, obwohl sie auch eine Menge erlebt haben. Und ich habe so die ganzen Wochen immer wieder mal so einen Blick auf den Aaron geworfen, den Bruder des Mose, und wollte euch heute Morgen mal ein bisschen mitnehmen in diese Streifzüge hinein. Teilweise sind das Sachen, die wir in den letzten Monaten uns schon angeguckt haben, die mich irgendwie sehr beeindruckt haben. Teilweise auch noch ein paar Sachen, die jetzt noch kommen in den nächsten Wochen. Und das wird jetzt so ein bunter Strauß, ja, so eine Biografie, das sind ja nicht nur 3 Tage, sondern es ist ein langes Leben, 123 Jahre ist Aaron alt geworden und da sind natürlich eine Menge Dinge passiert, können wir uns auch nicht alle anschauen, aber so ein paar Punkte möchte ich gerne mit euch streifen und ja, das sind, ich weiß gar nicht wie viele, Anwendungen auch, praktische Anwendungen für unser Leben, die wir da irgendwie mitnehmen können. Und wenn du einen Punkt heute Morgen findest, wo Gott dich anrührt, wo er sagt, ja, denk da mal weiter in diese Richtung, dann wäre mein Gebet erhört. Und das wünsche ich mir, dass wir alle eine Sache mitnehmen, vielleicht auch mehr, aber eine Sache mitnehmen, wo Gott an uns arbeiten will, wo er uns beschenken will. Denn er hat ein Ziel mit deinem und meinem Leben. Er möchte uns verändern, er möchte uns umgestalten, so nennt es die Bibel. Und das Ziel ist das Bild seines Sohnes. Das ist ja unvorstellbar, ne? Dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist Gottes Ziel mit unserem Leben, dass wir Jesus ähnlicher werden. Genau, und deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Das sind auch eine Menge Bibelstellen, die werden wir nicht alle lesen, aber ich habe sie auch hier aufgeschrieben. Wer möchte, kann die Präsentation auch gerne bekommen, um das nochmal nachzuarbeiten. Oder notiert euch ein bisschen was, je nachdem, wie ihr gewohnt seid, in der Bibel zu arbeiten. Ich habe das so genannt, Aaron, unterschiedliche Seiten einer Persönlichkeit. Und das ist so bei Aaron, wie in meinem Leben, vielleicht auch bei dir, dass es solche Tage gibt, wo wir sagen, ja, da läuft's irgendwie rund, ja, da ist alles so im Fluss. Und dann gibt's aber auch Tage, die sind mühsam, da geht vieles schief, da haben wir Dinge im Leben, die wir uns nicht wünschen. Dann gibt's auch Tage, wo ich weiter weg bin vom Herrn, Tage, wo ich näher dran bin. Vielleicht kennst du das, ja, wie so Wellenbewegungen. Und so war das bei Aaron auch. Und ich finde es schön, und das fasziniert mich an der Bibel und ist für mich einer der großen Belege, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dass die schonungslos durch so ein Leben hindurchgeht. Jede Literatur der Weltgeschichte würde uns nur die positiven Seiten einer Person berichten. Wenn ihr so Berichte über Herrscher alter Zeiten mal lest, da wird nur das Tolle berichtet. Ja. Aber die Schwächen und Fehler, die werden hier auch in der Bibel gezeigt. Also das ist, finde ich, sehr faszinierend. genug der Vorrede. Wir gehen jetzt mal durch so verschiedene Punkte durch. Zunächst mal, Aaron war der ältere Bruder von Mose. Also Mose, die Hauptfigur, sage ich mal, Aaron, der ältere Bruder. Und das finden wir in verschiedenen Bibelstellen. Ihr dürft es gerne mit aufschlagen. Wir werden, wie gesagt, Teile davon auch lesen. Finden wir das berichtet. Ja, er war 3 Jahre älter als Mose. Er war allerdings nicht das älteste Kind der Familie. Amram und Jochebed, die Eltern, hatten 3 Kinder. Das war Mirjam noch, die Schwester, und die war noch älter als Aaron. Also Mirjam war die Erstgeborene, sage ich mal, dann kam Aaron, dann kam Mose. Und zwischen Aaron und Mose lagen 3 Jahre. Warum erwähne ich das überhaupt, neben der Tatsache, dass es irgendwie einfach eine Jahreszahl ist? Wir müssen wissen, dass im alten Orient, und das ist bis heute in diesen Kulturen so, dass der älteste Junge einer Familie durchaus mehr Privilegien hatte als die anderen Kinder. Das fängt mit dem Erbrecht an, ja, also der Erstgeborene bekam das Doppelte von den anderen und anderes mehr. Er hat auch automatisch mehr zu sagen in dieser Familie, in dieser Sippe als Erstgeborener. Und jetzt ist es ja so, bei Aaron und Mose, da war die Sache umgedreht. Gott hat das irgendwie anders eingefädelt und er hat Mose berufen, das Volk zu führen. Das heißt, Mose spielte die Hauptrolle. Wie reagiert Aaron? Aaron, dem das eigentlich zustand als älterer Bruder von Mose. Ich finde es schön zu sehen, und das ist eine positive Seite bei Aaron, dass er sich einordnet. Dass er sich dieser Sache einordnet und unterordnet, gegen die damalige Gesellschaftsordnung. Und ich habe mich so gefragt, ich meine, das ist ja auch in unseren Familien oft so ein Spannungsfeld, ne, mit leiblichen Geschwistern. Kennt ihr vielleicht? Weiß ich nicht. Gerade vielleicht auch unter Jungs, wenn es mehrere Söhne sind, dass das oft so ein Spannungsfeld ist. Wie geht man miteinander um? Kann man sich einordnen? Kann man sich unterordnen? Den unteren Weg gehen? Aber ich glaube, wir können das auch noch weiter fassen. Und ich habe immer so eine Anwendung unter diese Punkte geschrieben. Wie ist es in unserem Leben? Du sagst vielleicht, ich bin Einzelkind oder habe nur Schwestern. Oder lösen wir es mal von der Familie. Wie ordnen wir uns ein in Strukturen, die Gott gegeben hat? Das sind Strukturen in unserem Land. Die Bibel ist da sehr eindeutig. Gott setzt Autoritäten ein, auch in einer Gemeinde. Also es gibt verschiedene Strukturen, die von Gott gewollt sind. Wie gehen wir damit um? Das gefällt uns nicht immer, ne? Und wenn die Regierung irgendwas jetzt, gerade in dieser Zeit, ne, es gibt ja Debatten, das ist ja ohne Ende, irgendwas veranlasst, wie gehen wir damit um als Christen? Was ist unsere Christenpflicht? Das ist ein ganz spannendes Thema, wird sehr kontrovers diskutiert. Ich finde es gar nicht so schwierig, wenn ich die Bibelstellen nehme, die wir in Gottes Wort haben, Römer 13 nehmen wir nun mal oder einen Petrusbrief, wo es eindeutig steht, wie wir als Christen damit umzugehen haben. Soll ich euch verraten? Ihr wisst es selber, ne? Das liegt irgendwie auf der Hand. Ordnet euch unter. Und das geht bis zu einem Punkt, wo wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen. Das ist die einzige Ausnahme. Dann, wenn es gegen unseren Glauben geht. Aber das ist in unserem Land nicht der Fall. Ich sage das so ganz offen. Das ist nicht der Fall. Und wie gehen wir um mit solchen Verordnungen, mit anderen Dingen, können wir uns unterordnen? Bei Aaron, da war es so. Das können wir mal als positiven Impuls mitnehmen. Wenn wir die Lebensbeschreibung von Aaron sehen, dann merken wir, Aaron war jemand, der gut reden konnte. Im Gegensatz wohl zu Mose, seinem jüngeren Bruder. Der konnte das nicht so gut. Das finden wir beschrieben in 2. Mose 4. Und das ist so die Begegnung, die Mose mit Gott hatte, an diesem Dornbusch, wo er den Auftrag bekam, Israel aus Ägypten herauszuführen. Und Mose wehrt sich ja mit Händen und Füßen. Es gibt kaum eine Geschichte in der Bibel, wo jemand sich so sträubt gegen einen Auftrag wie diese. 4 oder 5 Gegenargumente bringt er Gott. In einer schon gewissen Dreistigkeit auch, wo er sagt, zum Schluss sagt, schick wen du willst, aber nicht mich. Eins seiner Gegenargumente war, ich kann nicht reden. Ich kann nicht gut reden. Das nehmen wir ihm auch mal ab. Ja, so war es bei Mose. Er konnte nicht gut reden, warum auch immer. Und dann sagt Gott, okay, das akzeptiere ich. Interessanterweise hat er alle Gegenargumente irgendwo ein Stück weit akzeptiert. Bis zum Schluss, da sagt er, wenn ich sage, du gehst, dann gehst du. Ja, also das letzte zählte dann nicht mehr. Und er sagt, ja, Mose, ist okay, du kannst nicht gut reden. Deshalb gebe ich dir eine Hilfe dazu. Dein Bruder Aaron, der kann's. Den nimmst du mit. Und der soll für dich reden. Sehr schön von Gott, ne, was wir hier sehen. Er geht auf die Schwachheiten ein, fegt es nicht vom Tisch, sondern sagt, ja, du bekommst eine Hilfe. Aaron konnte gut reden. Und das hat er auch eingesetzt. Wir merken das nachher in der Beschreibung, dass er der Mund war, quasi, von Mose, in den allermeisten Begegnungen mit Pharao. Und ich habe mich mal so gefragt, was können wir gut? Also es war ja jetzt keine, ich nenne es mal Geistesgabe. Ja, der Aaron, der konnte einfach von seinem Naturell her gut reden. Und es gibt ja Dinge, die können wir gut, weil Gott sie uns in die Wiege gelegt hat. Und da wirst du bei dir irgendwas entdecken. Ja, ich könnte jetzt, wenn ich euch angucke, bei vielen von euch könnte ich sofort mindestens eine Sache nennen, wo ich weiß, die kannst du gut. Vielleicht sind sogar mehrere Sachen. Was kannst du gut? Und die nächste Frage, wofür setzt du es ein? Hast du schon mal überlegt, das, was du gut kannst, für Gottes Reich einzusetzen? Das wäre doch genial, oder? Und da jeder irgendwie anders von Gott konstruiert ist, auch wir hier, wäre das eine super Ergänzung und gemeinsam gäbe das ein rundes Bild. Ich finde das gigantisch, das ist ja dieser Teamgedanke, dass wir einander ergänzen. Und wenn der eine das gut kann und ich kann das gut, du kannst das, dann können wir uns ergänzen. So ist es eigentlich gedacht von Gott. Das ist das Bild von Gemeinde, weil Team ist keine amerikanische Erfindung, sondern von Gott erfunden. So stellt Gott sich das vor. Und dazu, und das ist ja jetzt noch so wie so ein Sahnehäubchen obendrauf, finden wir in der Bibel eindeutig gesagt, dass Gott uns auch Geistesgaben gibt. Das heißt, das sind Dinge, die wir von ihm noch extra geschenkt bekommen. Die werden aufgezählt, kannst du im Korintherbrief nachlesen und auch an anderen Stellen, dass Gott noch Dinge besonders in unser Leben hineingibt, wo er sagt, da möchte ich wirklich, dass die in meinem Reich eingesetzt werden. Und Paulus macht zum Beispiel Timotheus Mut, er sagt, fache diese Gabe an, ja, wie so ein kleines Flämmchen, gibt dem Brennstoff, ja, Sauerstoff dazu, Brennstoff dazu, dass es groß auflodert für Gottes Sache. Fache diese Gabe an, die in dir ist. Genau. Was machst du mit deinen Gaben? Das ist die Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, die ich dir gerne weitergeben möchte heute Morgen. Also Aaron, er hat wunderschön seinen Bruder Mose ergänzt. Und letztendlich könnten wir es vielleicht sogar so sagen, dass Führer oder Leute, die vorangehen, nur deswegen wirklich gute Führer sind, weil sie ein Team haben, das sie wunderbar ergänzt und unterstützt. Und so war es, glaube ich, bei Mose auch. Er setzte diese Gabe ein für Gottes Auftrag. Und damit bin ich auch schon beim Nächsten. Oh, sorry. Das gehen wir gerade noch dazu. Das sind die Anwendungen. Genau, was kannst du gut? Das ist wie so eine Mannschaft. Fußballmannschaft, ja. Oder andere. Und die kann nur gewinnen, wenn sie als Team gemeinsam unterwegs ist. Eine Mannschaft aus lauter Individualisten wird untergehen, wenn wir uns nicht einordnen, unterordnen. Und egal, was wir tun, ja, ich habe mal so geschrieben hier, egal ob Sprecher, Laufbursche oder Mannschaftskapitän, gib dein Bestes. Alles wird gebraucht. Gib dein Bestes für die Mannschaft Gottes. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Aaron, er war ein guter Mannschaftsspieler. Ja, er war ein guter Mannschaftsspieler. Und das finden wir dann in den Beschreibungen ab Kapitel 5 im zweiten Mosebuch. Das sind die Begegnungen mit Pharao. Das sind die Plagen, also die Strafen, die Gott über das Land Ägypten schickte. Wir haben sie uns angesehen in den Bibelstunden. Und wir merken, und das ist ganz interessant, dass Aaron hier nicht aus der Reihe tanzt, ja, sondern dass er sich einreiht in das von Gott vorgesehene Gebilde, in diese Struktur. Interessant, dass da auch so ein gewisser Wechsel zu beobachten ist. Bei den ersten drei Plagen, da hat Aaron zum Beispiel diesen Stab Gottes in seiner Hand und macht es auf Geheiß Mose. Ab der vierten Plage ist es dann Mose, der diesen Stab in der Hand hält. Also da wechselt auch schon mal was in diesen Mannschaftsbeziehungen. Aber sie haben das beide sehr, in einer sehr guten Weise irgendwie miteinander da auf den Weg gebracht. Und so stellt sich Gott das in der Gemeinde vor. Sind wir teamfähig? Ergänzen wir andere? Geht so ein bisschen in die Richtung vom zweiten Punkt, aber hier nochmal so als Mannschaftsspieler der Fokus darauf gelegt. Und jetzt möchte ich mit euch eine Begebenheit kurz anschauen, wo das ganz praktisch wird. Ja? Aaron, der den anderen stützt. Wenn wir 2. Mose 17 aufschlagen, dort finden wir den Kampf Israels gegen das Volk der Amalekiter in der Wüste. Israel war jetzt aus Ägypten raus und zog durch die Wüste. Das war ein gigantisch großer Zug von Menschen. Und es gab so Nomadenvölker, also kriegerische Nomadenvölker in der Wüste. Eins davon war Amalek. Und sie haben das beobachtet und haben sich gedacht, da das wird leichte Beute. Und sie haben diesen Zug der Wanderung von Israel am Ende, also die Nachhut quasi, angegriffen. Das waren in der Regel die ein bisschen langsamer waren, die Älteren, die Schwächeren, vielleicht Kranke. Und da hat Amalek angegriffen. Und dann ist es eine Riesenherausforderung für das Volk gewesen. Ja, das finden wir ab Vers 8, 2. Mose 17, ab Vers 8 beschrieben. Und Mose gibt Josua einen Auftrag, er sagt, such dir Leute aus, die kämpfen können und du führst die Waffen. Ich gehe auf den Berg und bete für euch. Und sein Bruder Aaron und ein weiterer Mitarbeiter, der Hur, die gingen mit auf diesen Berg. Und dann betet Mose und es steht dort, dass er die Hände erhob. Und solange er betete und seine Hände erhob, siegte Israel. Und wenn er, können wir mal ein Spiel machen, ne? In der Jungscha würde ich das jetzt als Spiel machen, hebt mal alle eure Hände hoch und dann mal gucken, wie lange ihr das könnt, ja. Und nach ein paar Minuten werden wir merken, die Hände werden schwer, weil das Blut rausläuft, raussinkt und irgendwann können wir nicht mehr. Und so war es bei Mose auch. Und wenn er die Hände sinken ließ, siegten die Feinde. Was geschah? Aaron, sein Bruder und Hur, der dritte Mann auf dem Berg, sie stützten die Hände Moses. Sie stützten die Hände Moses. Also Aaron war jemand, der andere stützte. Hier seinen jüngeren Bruder, der dort alleine nicht mehr klarkam. Beten wir füreinander? Dann erleben wir Siege Gottes. Stützen wir einander, dann erleben wir Siege Gottes. Das ist eine ganz einfache Anwendung. Nehmen wir das mit, dass wir füreinander beten, aber auch praktisch einander helfen, wo es irgendwie nötig ist. Da brauchen wir offene Augen, ja. Stellen wir das so vor, dass Aaron und Hur, die standen ja irgendwie daneben, neben Mose, so stelle ich es mir vor, und dann haben sie genau geguckt, ne, wann wird er jetzt wieder müde und was machen wir? Sie haben überlegt, sich vielleicht beraten und dann holen sie einen großen Stein und setzen den Mose da drauf, damit das bequemer hat. Und ich meine, der Mose war 80 Jahre alt, ja. Also der brauchte die Unterstützung. Also ein schönes Bild für das gemeinsame Beten und Helfen. Aaron, einer, der Gott nahe war. Wir lesen mal 1. Chronik 23. Das ist ein interessanter Nebensatz dort, der was zu Aaron sagt. 1. Chronik 23. In den Chronikbüchern wird ja oft auch so ein Rückblick gegeben über die Geschichte Israels. Und dort in Vers 13, 1. Chronik 23, Vers 13 heißt es, Aaron wurde ausgesondert, das Hochheilige zu heiligen, er und seine Söhne für ewig vor dem Herrn Rauchopfer darzubringen, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen für ewig. Aaron ausgesondert für Gott. Das ist eine schöne Beschreibung hier. Zurück in 2. Mose, Kapitel 24. Dort lesen wir, Vers 1, Jahwe sprach zu Mose, steig zu Jahwe herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von ferne. Das ist eine ganz spannende Begebenheit. Und ich, als wir die betrachtet haben hier, ich habe mich so versucht rein zu versetzen, als sie dort auf dem Berg Gott nahen konnten. Und Aaron war dabei. Mose durfte dann noch ein bisschen näher ran. Aber Aaron und zwei seiner Söhne, kommen wir später nochmal drauf, Nadab und Abihu, sie durften mit. Also Aaron kannte diese Nähe Gottes unmittelbar. Wie kaum ein anderer, das war ja ein Privileg hier, diese 70, die noch dabei waren. Also das ganze Volk musste unten am Berg warten, aber sie durften da in die Gegenwart Gottes. Und in 2. Mose 30, Vers 10, da lesen wir von dem Dienst, den Aaron getan hat. Da heißt es, Aaron soll einmal im Jahr an seinen Hörnern, also da ist der Altar gemeint, den Hörnern des Altars, Sühnung vollziehen mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung. Einmal im Jahr soll er Sühnung an ihm vollziehen. Für all eure Generationen hochheilig ist er dem Herrn. Und wir wissen aus anderen Beschreibungen, Aaron durfte einmal im Jahr an diesem großen Versöhnungstag das Blut ins Allerheiligste tragen und auf den Deckel der Bundeslade spritzen. Also Aaron war privilegiert. Er durfte ganz in die Nähe Gottes. Ich glaube, das hat er auch genossen. So Gott so nahe zu sein. Wisst ihr, und wir haben uns an einem Abend, als wir mal so über die Stiftshütte nachgedacht haben, hier daran erinnert, wir haben es viel, viel besser noch als Aaron. Viel besser. Stellt euch vor, wir dürften nur einmal im Jahr Gott nahen. Und die Israeliten, das normale Volk, sage ich mal, durfte ja gar nicht so in die Nähe. Die mussten einen Mittler, also die Priesterschaft nutzen. Stellt euch vor, das wäre noch so. Wie privilegiert sind wir? Wir dürfen die Nähe Gottes suchen, jeden Tag, rund um die Uhr. Wir haben durch den Herrn Jesus einen hohen Priester, zu dem wir immer kommen können. Jederzeit. Was für ein Geschenk. Suchen wir die Nähe Gottes, so wie Aaron das getan hat. Und wisst ihr, auch die Gemeinde hat die besondere Verheißung, dass Gott mitten unter uns ist. Und wenn wir uns treffen als Geschwister, dann haben wir dieses Versprechen, Gott ist da. Gott ist da. Jetzt ist er hier. Er ist nicht gebunden an irgendein Haus oder so, sondern da, wo sich die Gläubigen treffen, da ist er. Und das ist, ich glaube, wir müssen es uns immer wieder in Erinnerung rufen, wie reich beschenkt wir sind. Dass wir das so nutzen können, dass wir wirklich Gott nahen dürfen, immer wieder neu. Großes Geschenk. Das waren jetzt alles sehr positive Seiten von Aaron. Und mich hat es sehr beeindruckt in den Wochen. Über Aaron an sich, ja, da liest man so schnell drüber weg, ja, aber das sind schon sehr beeindruckende Punkte, die wir hier finden. Aber, ich sagte es eingangs, die Bibel ist da sehr offen und auch schonungslos und sie beschreibt uns auch Dinge, auch im Leben Aarons, die nicht in Ordnung waren, wo Dinge schiefgelaufen sind. Und das ist nicht etwas, wo wir uns jetzt irgendwie runterziehen lassen sollten oder irgendwie frustriert sind, sondern ich bin dankbar, weil es auch mein Leben spiegelt, wo auch nicht alles rund läuft. Wo auch immer wieder Dinge sind, wo ich im Nachhinein sage, oh Mist, voll daneben. Deshalb schauen wir jetzt auch mal noch auf diese Seite Aarons. Aaron hatte irgendwie eine Schwäche. Wir alle haben Schwächen in unserem Leben, wo wir merken, da sind wir angreifbar, da fallen wir schneller. Und Aaron war jemand, der gerne der Menge gefallen wollte. Das lesen wir in 2. Mose 32. Das ist die Geschichte mit dem sogenannten goldenen Kalb. Kurz zum Background. Mose war auf dem Berg, um die Gebote Gottes zu empfangen. 40 Tage und 40 Nächte. Das Volk war unten, um den Berg herum. Sie durften nicht an den Berg ran. Und sie machten sich so irgendwann ihre Gedanken, ne? Wo bleibt der Mose? Er hat ja nicht gesagt, ich bin in 40 Tagen wieder da, sondern ich bin mal weg. Wo bleibt Mose? Und sie wurden ungeduldig. Und sie sprachen irgendwie zu Aaron, Aaron, hier muss was geschehen. Ja, wer weiß, vielleicht ist Mose ums Leben gekommen und jetzt stehen wir hier, was machen wir jetzt? Und dann kommen sie auf diese irre Idee, Wir brauchen einen Gott, den wir sehen können. Mose ist weg, der hat die Verbindung so zu Gott gehabt für uns. Wir brauchen einen Gott, den wir sehen können, vielleicht auch noch anpacken können, der vor uns herzieht. Was macht Aaron? Aaron ergreift die Initiative. Er lässt sich von dem Volk, das wird immer lauter, immer aufgewiegelter, er lässt sich davon beeindrucken und irgendwie knickt er ein. Und er will der Menge hier gefallen und einen Gefallen tun. Wenn du das durchliest, wir können das aus Zeitgründen jetzt nicht, dann fällt auf, dass Aaron sogar initiativ wird. Das heißt, also das Volk sagt, wir wollen einen Gott, und Aaron denkt nach und sagt, ja, wie machen wir das jetzt? Ja, gebt alle eure Ohrringe her, gebt euren goldenen Schmuck her. Und dann machen wir einen Gott. Das heißt, die Idee, das umzusetzen, die kommt sogar von Aaron selber. Das ist schon fatal, oder? Dass Aaron sich hier so mitreißen lässt von dieser Masse, wobei ich nicht über ihn urteilen möchte. Das waren 600.000 Männer, kampffähige Männer, plus Frauen und Kinder. Und wenn da nur ein Zehntel geschrien hat, ja, und gerufen hat, das war schon beeindruckend. Aber er hält nicht stand. Und das muss er sich vorwerfen lassen. Und das bekommt er auch nachher gesagt. Aaron, warum hast du hier nicht Einhalt geboten? In Vers 25, in diesem Kapitel, 2. Mose 32, 25, da heißt es, als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos war, denn Aaron hatte es zuchtlos werden lassen zur Schadenfreude ihrer Gegner. Also hier ist es eindeutig, die Bewertung Gottes, Aaron hat die Zügel losgelassen. Und was mit einem Pferd passiert, das irgendwie wild und unruhig ist, dem man die Zügel loslässt, ich bin jetzt nicht der Fachmann, aber das können wir uns irgendwie vorstellen. Da sucht es sich erstmal seinen Weg. Und so war es mit dem Volk, so können wir uns das hier durchaus vorstellen. Und Aaron lässt los, er sagt, okay, machen wir. Hat die Mehrheit immer recht? Die Frage muss man sich stellen, ja. Und man merkt es ja auch in der Gesellschaft, je mehr laut rufen, und irgendwann knickt auch die Rechtsprechung ein. Das sind Entwicklungen, die stellen wir fest in unseren Tagen. Gesetze werden angepasst, je mehr Leute laut ihre Stimme zu einem bestimmten Thema erheben, dann wird eben das Gesetz angepasst. Und wird gesagt, jawohl, in die Richtung gehen wir. Weil man nicht den Mut hat und die Standfestigkeit, vielleicht auch nicht das Fundament, um stehen zu bleiben. Hat die Mehrheit recht, das ist eine große Gefahr. In 5. Mose 9 lesen wir das Urteil Gottes dazu. Also in 2. Mose 32 auch, aber in 5. Mose 9 wird es nochmal zusammengefasst. 5. Mose 9, Vers 20, da heißt es, auch über Aaron zürnte Jahwe sehr, sodass er ihn vernichten wollte. Also Gott war, darf ich das so sagen, stinkesauer über Aaron. Und nur weil Mose sich einsetzt für seinen Bruder und Gott sagt, dann nimm mich, bestrafe mich, aber lass die anderen frei ausgehen. Nur deswegen ist Gott gnädig und nimmt seine Strafe zurück, auch von Aaron. Mir fiel ein Lied ein, das wir als in der Jungschar singen, das ihr wahrscheinlich auch aus eurer Kindheit teilweise kennt, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Ja, das ist so ein alter Schlager. Und genau das ist da zum Ausdruck gebracht. Sei ein lebendiger Fisch, schwimm nicht mit der toten Masse, die sich treiben lässt, sondern halt dagegen. Das ist schwer, das ist anstrengend, das kostet Mühe und Kraft, aber es lohnt sich. Warum? Weil Gott dahinter steht und Gott es segnet. Das möchte ich mitnehmen aus dieser Begebenheit, eben nicht mit der Menge zu schwimmen, sondern auch dagegen zu halten. Ich glaube, dass wir als Christen auch gefordert sind in unseren Tagen, durchaus hier und da Stellung zu beziehen. Das fällt uns nicht leicht, aber ich glaube und bin auch davon überzeugt, dass da wird noch einiges auch auf uns zukommen. Und dann war Aaron auch jemand, der gerne ins Rampenlicht wollte. auch eine Seite, die nicht so schön ist. Vielleicht hat es so ein bisschen an ihm genagt, also wo wir eingangs sagten, ja, Aaron, er hat sich untergeordnet und der jüngere Bruder durfte führen. An einer Stelle in seinem Leben kam es jedoch, da kochte das so ein bisschen hoch. Und wir können mal 4. Mose 12 aufschlagen, wo wir das merken und wo das auch beschrieben wird, wo wir merken, dass er und auch seine Schwester Mirjam irgendwie ein Problem damit hatten. Vielleicht haben sie es oft runtergeschluckt, nicht drüber gesprochen. Ich lese mal 4. Mose 12. Mirjam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat Jahwe nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und Jahwe hörte es. Also die zwei haben sich irgendwie, waren an einem Punkt angekommen, wo gesagt haben, jetzt reicht's uns. Mose hat eine Nicht-Israelitin geheiratet. Das finden wir beschrieben in 2. Mose. Das war jetzt schon Jahre her, ja, also alles sehr, sehr lange zurück. Und sie waren schon lange miteinander unterwegs. Und hier irgendwie läuft das Fass über, wie wir so sagen. Und sie echauffieren sich und sagen, ist Mose der Einzige, mit dem Gott redet eigentlich? Warum steht dem das zu und nicht uns? Warum hat er eine andere Stellung als wir? Und sie regen sich über diese Ordnung auf, die Gott geschaffen hat. Jahwe hörte es. Mirjam scheint die gewesen zu sein, die diesen, ich nenne es mal Aufstand, angezettelt hat. Weil Mirjam wird dann bestraft. In den folgenden Versen schlägt Gott sie mit dem Aussatz. Sie wird krank. Und Aaron bittet Mose, betet zu Gott, dass er diese Strafe zurücknimmt. Und Gott ist barmherzig und gnädig. Das so ganz kurz, dass wir es nicht alles lesen müssen. Aber hier war irgendwie Aaron jemand, wahrscheinlich angestachelt durch Mirjam, der gerne auch nach vorne wollte. Ins Rampenlicht. Also wir sind nicht niedriger als Mose. So nach diesem Motto geht es hier. Ja. Habe mich so gefragt, es gibt manchmal Dinge, vielleicht auch in unserem Leben, das mögen auch familiäre Sachen sein, die vielleicht sogar Jahrzehnte mitgeschleppt werden. Vielleicht auch irgendwie mal, dass dir einer mal komisch gekommen ist, auch in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft oder wie auch immer. Und du schleppst das irgendwie mit, verdrängst das vielleicht, ja, und sagst, ja, wächst schon Gras drüber. Aber irgendwie ist es noch da. Es ist nicht wirklich vergeben, nicht ausgeräumt. Und dann kann es passieren, wie hier, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo Sachen wieder aufbrechen und dann eskaliert es. Es wäre besser gewesen, Mirjam und Aaron hätten die Sache angesprochen, hätten sich mal mit Mose irgendwie zusammengesetzt und gesagt, hör mal, hier so und so und wir haben da irgendwie Probleme mit. Lass uns mal drüber reden. Es wäre auf jeden Fall der bessere Weg gewesen. Aber sie haben es irgendwie immer runtergeschluckt, mitgenommen und dann knallt es. Ja, Konflikte, ne? Wie können wir sie bearbeiten? Wir haben uns auch letztens mal ja hier an diesem Punkt darüber unterhalten. Und genauso der Punkt, wie ist es mit der Anerkennung von Autoritäten? Das hatten wir eben schon mal so ein bisschen. Ist es wirklich vom Herzen her, dass wir Gottes Strukturen akzeptieren? Oder wie hier, bringen wir so Sachen irgendwie rein, vielleicht so hintenrum, die Atmosphäre vergiften, die irgendwie Dinge auch kaputt machen, nach und nach aushöhlen und irgendwann knallt's. Also ich finde, man kann eine Menge an Anwendungen finden im Leben Aarons. Aber eins ist Fakt, und das lesen wir im Hebräerbrief, da wird Aaron sogar zitiert, Hebräer 5, Vers 4, können wir gerade mal lesen. Ehre und ja, dass jemand vielleicht besonders herausgestellt wird oder wie, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, das kommt, wenn es denn mal geschieht, immer von Gott. Und das können wir nicht selber suchen oder darauf drängen. Hebräer 5, Vers 4 heißt es, niemand nimmt sich die Ehre selbst, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Hier wird sogar gesagt, dass er Ehre von Gott hatte, aber es reicht ihm nicht. Also wird von Gott berufen. Aaron war einer, der ins Rampenlicht wollte. Aber jetzt wieder positive Seite von Aaron, und das finde ich so schön. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Er hat Fehler gemacht, ja, und die mache ich auch. Aber Aaron hat aus diesen Fehlern gelernt. Und das ist das Schöne und das ist auch die Chance, die wir alle haben. Wenn wir 4. Mose 16 uns anschauen, dort finden wir eine ganz spannende Geschichte geschildert von einer Großsippe, also dem Teil eines Stammes in Israel, und zwar die Großfamilie von Korach. Und da passiert genau das, was in 4. Mose 12, was wir uns eben angeschaut haben, da werden Leute irgendwie eifersüchtig oder können es nicht haben, dass da Leute von Gott gebraucht werden, und sie piekst das irgendwie an. Sie wollen auch diese Ehre haben. Und so war es mit Korach und seinen Leuten, 250 Mann. Es heißt dort, Vers 2, 4. Mose 16, Vers 2, und sie erhoben sich gegen Mose mit 250 Männern von den Söhnen Israel. Also sie ziehen noch eine ganze Menge mit und proben den Aufstand gegen Mose. Wieso darf Mose das Volk führen? Wir haben auch Rechte. Wir dürfen auch mitreden. Ja. Das heißt, sie lehnen sich auch gegen diese Ordnung auf, die Gott hier ins Leben gerufen hatte. Der Grund, den finden wir in Psalm 106 beschrieben. Ist schön, dass wir diesen Vers auch haben. Psalm 106, Vers 16. Da wird gesagt, sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen Jahwes. Eifersucht war der Grund für diesen Aufstand. Was macht Aaron? Wäre ja eine Chance gewesen, ne? Nochmal so, ja, da mache ich mit, 250 Mann, ne? Gegen meinen Bruder Mose. Nein, Aaron hält sich im Hintergrund, er lässt Mose diesen Konflikt lösen und er lässt Gott handeln. Und das ist schön, er hat gelernt, das ist ja noch gar nicht so lange zurück, 4 Kapitel, seine eigene Erfahrung, und er hat daraus gelernt. Und er macht hier nicht mit, sondern er sagt, nein, das ist falsch, was ihr macht. Und er lässt Mose handeln, er lässt Gott handeln, er hat aus seinen Fehlern gelernt. Und das ist das Schöne, wir können lernen, wir dürfen Fehler machen, das passiert, aber lasst uns daraus lernen und Dinge dann anders machen beim nächsten Mal. Und doch musste Aaron auch eine bittere Erfahrung machen zum Schluss seines Lebens. Aaron durfte nicht mit ins verheißene Land. Das finden wir beschrieben in 4. Mose 20. Und da geht es ihm wie auch Mose selber. Wie auch Mose selber. Das Volk, das meckert wieder mal, dass es kein Wasser hat. Und dann wird Mose zornig und Aaron, und sie handeln gegen die Anweisung Gottes. Das Volk wird zwar mit Wasser versorgt, das ist die Gnade Gottes, aber die zwei, Mose und Aaron, handeln gegen Gottes Anweisung. Sie schlagen den Felsen zweimal. Gott hatte andere Anweisungen gegeben. Kannst du nachlesen? Und man fragt sich vielleicht zunächst, ach ja, ist doch eine Kleinigkeit, oder? Nein, ist es nicht. Wenn Gott etwas sagt, dann möchte er, dass wir es genau so tun, wie er es sagt. Da ist Gott sehr penibel. Lass es mich mal so formulieren. Und er sagt, weil ihr das getan habt, dürft ihr nicht mit ins verheißene Land. Das ist bitter, oder? Da waren sie 40 Jahre unterwegs durch die Wüste, haben das Volk geführt, haben ihr Bestes gegeben, und eine so eine Sache, Gott sagt, sorry, ihr kommt nicht mit ins Land. Aber Gott ist der Souverän. Und die beiden akzeptieren das auch, wenn auch wahrscheinlich wirklich mit Tränen in den Augen. Aber sie haben unbedacht gehandelt und sich vom Zorn mitreißen lassen. Und das habe ich mir auch so gedacht, Sünde hat immer Folgen. Sünde wird vergeben, da dürfen wir so dankbar sein, wenn es uns wirklich leid tut, vergibt Gott, weil Jesus dafür gestorben ist, aber es gibt Sünde, die trotzdem Folgen hat. Gott hat den Zweien das auch vergeben, keine Frage, aber es hatte Folgen. Und es gibt auch in unserem Leben Bereiche, die haben Folgen. Wir könnten jetzt manches aufzählen, wo uns das vergeben wird, aber Dinge bleiben, ob es in Gedanken ist, Prägungen, vielleicht sogar körperliche Schäden oder was es sein mag. Da gibt es viele Beispiele, wo wir das einfach merken. Und deswegen lasst uns achtsam sein und mit dem Thema Sünde in unserem Leben nicht leichtfertig umgehen, sondern lasst uns überlegen, was für Folgen hat es, trotz Vergebung. Ja, ich komme zum Schluss. Es war jetzt wirklich so ein ganz schneller Streifzug. Ich habe euch hoffentlich nicht überfordert damit. Ich möchte noch einen Blick werfen auf die Kinder von Aaron. Er hat 4 Söhne. 4 Söhne. Es sitzen hier auch viele Familienväter, teilweise Großeltern, Mütter. Lasst uns mal einen Blick noch darauf werfen. Und wir als Kinder können auch überlegen, ja, was hat uns dieser Punkt vielleicht noch zu sagen. Also wir finden die Beschreibung von seinen Söhnen, da müssen wir jetzt wieder ins 2. Mosebuch gehen. Das waren Nadab und Abihu und das war Eleazar und Itamar, also 4 Jungs. 2 von ihnen, Nadab und Abihu, die werden immer irgendwie so als Gespann genannt und die anderen beiden dann auch oft oder auch einzeln, also die anderen beiden, Itamar und Eleazar. Nadab und Abihu. Wenn du diese Stellen mal nachliest, findest du so ein paar Punkte, die über sie ausgesagt sind. Sie hatten beste Voraussetzungen, ja. Sie waren Söhne Aarons, des hohen Priesters. Sie waren Neffen von Mose. Sie waren ohnehin aus dem Volk Israel. Sie waren fromm erzogen. Also sie hatten beste Voraussetzungen in ihrem Leben. 24 Vers 1 zeigt uns, sie durften mit Aaron, das haben wir eben gelesen, ein Stück weit mit auf den Berg in Gottes Gegenwart. Da waren die beiden dabei. Was für ein Privileg, was für eine Auszeichnung. Sie waren zur Priesterschaft bestimmt. Das liest du in 28 Vers 1. Sie durften Gott dienen. Also die Familie Aarons und die Nachfahren, ja, das war die Priesterschaft. Aber, und wer am letzten Mittwoch da war, der hat das in 3. Mose 10 mitverfolgt. Es kam ein Tag und der war ganz kurz nach ihrer Einweihung in die Priesterschaft, als Gott sie einsetzt, als Mose das proklamierte vor dem Volk, dass sie jetzt auch Priester sind. In 3. Mose 10 wird es beschrieben, dass sie eigenmächtig den Gottesdienst ausübten. Sie taten etwas, was Gott nicht wollte. Und Gott handelt radikal und die zwei müssen sterben. Krasse Geschichte. Ganz krasse Geschichte. 3. Mose 10. Und das hat mir irgendwie gezeigt, es reicht nicht zu wissen, was zu tun ist. Das reicht nicht aus. Es ist schön und die zwei wussten das, sie waren privilegiert von klein auf. Sie wussten, was zu tun ist, sondern wir müssen auch tun, was wir wissen. Und das ist ein Grundprinzip, das sich durch unser Leben zieht. Das ganze Wissen reicht uns nicht, wenn wir es nicht tun. Und so war es bei Nadab und Abihu. Eleazar, ich sage jetzt mal der 3. Sohn, bei ihm merken wir, dass den Wert frommer Vorbilder. Er hatte genau die gleichen Voraussetzungen, dieselben Voraussetzungen wie Nadab und Abihu, aber bei ihm, er und sein Bruder Itamar, sie dienten als Priester und Eleazar, er wurde sogar dann Nachfolger von Aaron. Er wurde der nächste hohe Priester und eingesetzt von Gott und dann von Mose. Als Aaron starb, wurde Eleazar der Nachfolger seines Vaters. Und er war es auch, das liest, kannst du nachlesen in 4. Mose 34, der einmal mit Josua dem Volk das Land zuteilen sollte. Also ein gewaltiger Auftrag, den er bekommen hat, weil er das getan hat, was er wusste. Und ich möchte euch Mut machen als Eltern, dass wir diese Vorbilder sind für unsere Kinder. Ich habe da oft versagt, aber ich möchte mit Gottes Hilfe weitermachen. Und vielleicht kennst du das auch, dass man sich da so unzulänglich fühlt als Eltern. Und es ist auch gut, dass wir das so merken und auch wissen. Wir können das nicht aus uns heraus, aber lasst uns das leben, was wir glauben. Und es ist so, wie jemand mal gesagt hat, ja, du kannst deinen Kindern erzählen, was du willst, sie werden dir alles nachmachen. Also die Worte alleine machen es nicht, sondern lasst es uns leben und lasst uns Vorbilder sein für unsere Kinder. Ich will euch da Mut machen, Gott segnet das. Und ein letzter Blick auf Itamar. Itamar, der einen wunderschönen Auftrag bekommen hat, denn er leitete die Feinarbeiten bei der Herstellung der Stiftshütte. Er war verantwortlich dafür, dass diese Dinge alle so umgesetzt wurden, wie Gott das in diesem Urbild der Stiftshütte Mose gezeigt hatte. Er nahm es sehr genau mit Gottes Anweisungen, anders als Nadab und Abihu und anders als manchmal sein Vater Aaron. Er war genauer, diese Feinarbeiten, ja. Er war dafür zuständig, dass alles exakt so umgesetzt wurde und er hat es gut getan. Und so wünscht Gott sich, dass wir durch und durch solche sind, die sein Wort ernst nehmen. So wie ein Itamar das getan hat. Also nicht nur irgendwie möglichst nah ran, sondern wenn Gott etwas sagt, dann lasst es uns so tun. Zu eng können wir da gar nicht sein, ja, in Bezug auf Gottes Worte. Unser Fazit, Aaron, er hat ein gespaltenes Leben geführt. Und das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aus meinem eigenen Leben. Ein gespaltenes Leben. Und mir fielen zwei Verse noch aus dem Neuen Testament dazu ein. Paulus schreibt den Korinthern, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und das war bei Aaron so, ne? Selbst als hoher Priester, er fiel, er tat Dinge, die nicht in Ordnung waren. Und es ist gefährlich, wenn wir meinen, es läuft alles glatt, ja, und morgen wird's genauso wie heute. Das sind die Punkte, wo der Teufel ansetzt. Also wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Lasst uns achtsam sein. Und das andere, im Hebräerbrief wird es so beschrieben, denkt an eure Führer, also an die, die vor uns waren, auch Aaron. Denkt an sie und schaut das Ende ihres Lebens an. Und ahmt ihren Glauben nach. Also diese Vorbilder, die wir haben, lasst uns damit uns auseinandersetzen, uns damit beschäftigen und lasst es uns ihnen gleich tun in den guten Dingen und lasst uns diese Warnung mitnehmen aus den Fehlern, die sie begangen haben, dass wir nicht die gleichen Fehler machen wie sie. Ja, ich hoffe, es war dieser eine Punkt dabei heute Morgen. Ein Punkt, wo du irgendwie gemerkt hast, ja, das trifft auch mein Leben. Dann nimm diese eine Sache mit. Das andere kannst du alles wieder vergessen oder irgendwann anders mal rangehen. Aber nimm eine Sache mit, wo du mit Gottes Hilfe weiterkommen möchtest, dass er uns verändern kann in das Bild seines Sohnes.